Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute sind wir im Studio wieder mit Katja und heute sprechen wir über Propaganda.
Ja. Hallo, liebe Leute. Ich bin selbst Migrantin und beschäftige mich viel mit Integration, aber auch mit dem, was ist in meinem Herkunftsland, so in meinem Fall Russland, passiert. Dabei fällt mir immer wieder auf, wie unterschiedlich ihr Ereignis dargestellt wird. Je nachdem, wo man hinschaut, bekommt man eine ganz andere Version der Realität. Und irgendwann stellt sich die Frage, wie funktioniert das eigentlich mit der Nachrichtenbeeinflussung durch Propaganda?
Gerade für MigrantInnen ist das besonders spürbar, weil wir uns oft zwischen mehreren Informationswelten bewegen. Deshalb habe ich angefangen, mich genauer damit zu beschäftigen. Wie funktioniert moderne Propaganda und warum führt sie heute oft eher zu Verunsicherung als zu Überzeugung?
Propaganda, was bedeutet das eigentlich für uns beide, ob es dasselbe bedeutet? Für mich, in meinem heutigen Verständnis, bedeutet Propaganda Versuche, politische oder sogar weltanschauliche Meinungen oder öffentliche Sichtweisen zu formen. Und was ist deine Definition?
Ja, das ist so, aber die klassische Theorie, etwa bei Harald Laswell oder Jack Ellul, geht es darum, Einstellungen und Verhalten gezielt zu beeinflussen. Und Propaganda sollte also überzeugen. Aber heute sehen wir aber eine Verschiebung. Moderne Propaganda zielt oft nicht mehr primär auf Überzeugung, sondern auf Verunsicherung. Das heißt, es geht weniger darum, Menschen von einer Wahrheit zu überzeugen, sondern darum, Zweifel an allen Versionen zu erzeugen.
Und welche Rolle spielt heute dabei die digitale Medienumgebung von einem Menschen?
Ja, ich würde sagen, definierend, weil digitale Plattformen funktionieren nach Aufmerksamkeitslogiken. So Inhalte, die starke Emotionen auslösen, wie Angst, Wut, Empörung, werden algorithmisch verstärkt. Das führt dazu, dass widersprüchliche Zugspitze oder sogar extreme Versionen eines Ereignisses besonders sichtbar werden. Und genau das schafft ein Umfeld, in dem nicht die logischste Erklärung dominiert, sondern emotional wirksamte. Außerdem werden bewusst mehrere widersprüchliche Versionen eines Ereignisses verbreitet, weil Widerspruch selbst ein strategisches Instrument ist. Wenn gleichzeitig mehrere Versionen im Umlauf sind und sich gegenseitig widersprechen, entsteht kognitive Überforderung. Studien zeigen, dass Menschen in solchen Situationen dazu neigen, Vertrauen zu verlieren, anstatt mehr Klarheit zu gewinnen. Und am Ende bleibt oft ein Gefühl, dass man kann sowieso nichts mehr sicher wissen. Das ist ein Problem auch für demokratische Gesellschaften. Zum Beispiel eine große Meta-Analyse, veröffentlicht in Social Science im 2026, sagt, dass Online-Desinformation systematisch mit wachsender politischer Polarisierung und sinkendem Vertrauen in Institutionen verbunden ist. Und eine weitere Studie, veröffentlicht im Science Direct im 2024, belegt experimentell, dass widersprüchliche Informationen die Offenheit für Narrative der Verschwörungstheorien erhöhen. Das bedeutet, Widerspruch führt nicht automatisch zu kritischem Denken, sondern kann gezielt Vertrauen untergraben.
Warum ist das deiner Meinung nach gerade für Migrantinnen und Migranten ein Problem?
Weil MigrantInnen oft in einer strukturell verletzlichen Position sind. Sie bewegen sich zwischen mehreren Informationsräumen, so zum Beispiel Medien aus dem Herkunftsland, Medien aus dem Aufnahmeland und transnationale Netzwerke und etwa über Messenger oder soziale Plattformen. Und diese Informationsräume widersprechen sich häufig. Bei manchen MigrantInnen führt das zu Verunsicherung. Hinzu kommt, Vertrauen in Institutionen ist bei MigrantInnen oft schwach, etwa aufgrund von Erfahrungen mit staatlichen Strukturen im Herkunftsland oder wegen Integrationsbarrieren im neuen Land. Wenn dann noch widersprüchliche Informationen hinzukommen, verstärkt das die Tendenz zu Misstrauen.
Heißt das, dass Migranten und Migrantinnen stärker von dieser Information betroffen sind als die anderen?
Ich kann das nicht verurteilen, aber viele Studien deuten in diese Richtung. Forschung zeigt, dass marginalisierte Gruppen, und dazu gehören oft MigrantInnen, anfälliger für Desinformation sein können. Insbesondere wenn Sprachbarrieren bestehen und Vertrauen in lokale Medien gering ist und wann alternative Informationswerke dominieren. Das bedeutet nicht, dass MigrantInnen weniger kritisch sind, sondern dass sie sich in einem komplexeren und widersprüchlicheren Informationsumfeld bewegen.
Naja, es kann natürlich sein, und wir kennen Beispiele dafür. Und tatsächlich, es waren zum Beispiel auf politischer Ebene, zeigte sich in dem, dass in einigen Städten, zum Beispiel in Wien, türkische Migranten haben für Erdogan gewählt und so weiter. Es gibt aber umgekehrte Beispiele. Könnten jetzt die zum Beispiel Iraner hier wählen. Man hat sie gesehen, wie sich gefreut haben bei der ersten Attacke von Israel und so weiter. Also es ist ein verbreitetes Vorurteil. Und manchmal ist es tatsächlich so und komischerweise auch bei der zweiten Generation sogar noch mehr ausgeprägt. Aber die Beziehung zwischen Migrantinnen und Migranten und demokratischen Werten ist sehr komplex. Und wird übrigens durch aktuelle Studien überwiegend positiv dargestellt. Die neueste Studie der Universität Mannheim, das war November 2025, ergab, dass Zugewanderte in Europa in höherem Maße demokratische Grundwerte teilen, ähnlich stark wie Personen ohne Migrationsgeschichte. Aber wahrscheinlich sprichst du über bestimmte Gruppen, in unserem Fall sogenannten Russlanddeutschen, die zum Beispiel Wahlergebnisse in Landwasser in bekannte Richtung beeinflussen.
Ja, ich meine auch Sie. Natürlich kann ich Migranten aus anderen Ländern nicht verurteilen. Außerdem bilden die deutschen Spätaussiedler eine große und gut erforschte Gruppe. Und übrigens, mir gefällt nichts, dass sie als Russen bezeichnet werden. Sie kamen hauptsächlich aus Kasachstan, aber auch aus Kirgisistan, der Ukraine und anderen Sowjetrepubliken.
Und übrigens, die sind Deutsche und haben eine starke deutsche Identität.
Ja, das ist auch so.
Das meine ich mit Komplex, ja.
Ja, das ist so. Und diejenigen, die aus Russland kamen, stammen hauptsächlich aus Sibirien. Und das ist eine ganz andere Sache. So, gibt russische und sibirische russische.
Und,
aber im Allgemeinen denke ich vor allem an die neue zugewanderte Menschen, denn seit den 90ern als deutsche Rückkehrer auswandern und viel Zeit ist vergangen und jetzt die Welt ist komplett anderes. Ja.
Und was ist das langfristige Risiko dieser Entwicklung, zum Beispiel bei russischsprachigen Community?
Ja, ich glaube, dass es ist wachsender kognitiver Zynismus, also die Haltung, alle lügen sowieso. Und für russische MigrantInnen kann das besonders problematisch sein, weil Vertrauen eine zentrale Voraussetzung für Integration ist. Vertrauen in Institutionen, Medien und gesellschaftliche Prozesse. Wenn dieses Vertrauen fehlt, entstehen Parallelrealitäten. Und moderne Propaganda funktioniert zunehmend über Verunsicherung statt über Überzeugung. Und genau das trifft russischsprachige MigrantInnen besonders stark, weil sie sich an der Schnittstelle mehrere oft widersprüchliche Informationssysteme befinden. Das Ergebnis ist nicht nur individuelle Unsicherheit, sondern auch gesellschaftliche Fragmentierung.
Und welche Rolle spielt dabei die gesellschaftliche Fragmentierung in Russland selbst? Man spricht eigentlich sehr viel darüber, auch in deutschen Medien, dass dort ist, das extrem ist. Und eigentlich, was ist für Zweck, wenn du meinst, dass Propaganda das gezielt macht, dann was ist das für Zweck von solcher Propaganda in einem Land, das sich im Krieg eigentlich solidarisieren sollte? Zum Glück macht sie das nicht, aber eigentlich klingt das für mich sehr widersprüchlich.
Kurz und einfach, Fragmentierung schwächt zwar die Kriegsfähigkeit, stärkt aber die Stabilität eines autoritären Regimes. Gesellschaftliche Fragmentierung spielt in Russland eine ambivalente Rolle. Für einen Staat, der tatsächlich einen Krieg gewinnen oder schnell beenden will, wäre gesellschaftliche Solidarisierung zentral. Gemeinsame Ziele, Vertrauen und eigene Initiative stärken die Leistungsfähigkeit. Im Fall eines Autoritätensystems wie Russlands ist jedoch oft das Gegenteil funktional. Solche Systeme vermeiden bewusste gesellschaftliche Einheit, weil sie unabhängige Netzwerke, Selbstorganisation und potenzielle Opposition begünstigen können. Stattdessen wird Fragmentierung toleriert oder sogar gefördert, um kollektives Handeln zu erschweren und Kontrolle zu sichern.
Aber was ich nicht verstehe, wie kann man so eine Gesellschaft überhaupt mobilisieren?
Politikwissenschaftlich wird das so erklärt. Autoritarismus unterscheidet sich von Totalitarismus dadurch, dass er weniger auf totale Mobilisierung der Gesellschaft setzt, sondern eher auf passive Loyalität und Kontrolle. Zu viel Mobilisierung kann gefährlich werden. Daher bleibt die Gesellschaft bewusst fragmentiert und politisch eingeschränkt. Wissenschaftler Juan Linz unterscheidet autoritäre Regime durch ihren begrenzten, aber nicht nachvollziehbaren Pluralismus, das Fehlen einer Ideologie und die fehlende Mobilisierung. Dies steht im Gegensatz zum Totalitarismus mit seiner vollständigen Kontrolle. Aber die heutige Propaganda in Russland ist zwar überwiegend typisch autoritär, weist aber auch klare Elemente totalitärer oder diktatorischer Systeme auf, insbesondere die Indoktrination von Kindern. Seit Beginn des Krieges zahlreiche Beispiele werden offen von Schulen und Kindergärten selbst veröffentlicht. Da sieht man immer wieder kleine Kinder in Militäruniformen, die patriotisch-militärische Gedichte vortragen, in denen es darum geht, für das Vaterland zu kämpfen und sogar zu sterben, ohne überhaupt zu verstehen, was sie sagen, weil manche Kinder sind 3, 4 Jahre alt. Und parallel dazu wurden neue Fächer wie Familienkunde, das heißt, Mädchen sollen sich auf Familie konzentrieren und Jungen auf Militärdienst, und Gespräche über wichtige Dinge, spezielle propagandistische Unterrichtsstunden und Grundlagen der Sicherheit und Verteidigung des Heimatlands eingeführt. Und andere verschiedene Sachen für Indoktrinierung des Kindes, zum Beispiel obligatorisch Geschichtsbuch, so ein Lehrbuch für alle Schule, für alle Kinder. Und das haben wir nicht seit Sowjetzeit. Und in dieses Lehrbuch ist jedoch keine neutrale Geschichtsdarstellung, sondern spiegelt im Wesentlichen die Sichtweise von Putin auf die russische Geschichte und die Rolle Russlands in der Welt wider. Besonders problematisch ist, dass darin bereits aktuelle Ereignisse wie der laufende Krieg gegen die Ukraine als Geschichte dargestellt werden. Das widerspricht grundlegend wissenschaftlichen Standards, da historische Bewertung zeitlichen Abstand erfordert. In diesem Kontext handelt es sich nicht um Geschichtsbeschreibung, sondern um politische Narrativbildung. Zudem wurden Fächer wie Sozialkunde oder Rechtskunde reduziert.
Ich habe gehört, es gibt sogar spezielle Unterricht von Patriotismus, eine Stunde von, ich habe vergessen, wie das heißt.
Die Sprache über wichtige Dinge ist die, aber ja. Und auch andere, diese Familienkunde ist auch voll propagandistisch und diese Verteidigung des Heimatlands auch, und in mehreren Schulen und sogar Kindergarten gibt es speziellen Unterricht für Drohnenpiloten. Und das ist fürchtbar. Solche Systeme funktionieren durch die Kontrolle und die bürokratische Prozedur auch. Zum Beispiel alle Ereignisse soll gefilmt oder mit verschiedenen dokumentiert sein. Deswegen der Lehrer Pavel Talankin dokumentierte als Videograf den Schultag und machte daraus ein Projekt, die die Grundlage des Films Mr. Nobody Against Putin bildete.
Ist das der berühmte Dokumentarfilm, der jetzt einen Oscar bekommen hat und dadurch auch die russische Übertragung gerade in dem Moment von Oscar unterbrochen wurde?
Ja, es ist ziemlich Skandal, aber das ist in jeder Schule des Russlands und Kindergarten und so weiter. Und ich finde das toll, dass er nur hast dieses Material für die guten Zwecke benutzt. Ja, und das war komplett gefährlich für diesen Mann. Und er ist ein Held, ich würde sagen. So Leute kann nicht auf die Straße gehen mit falscher Kleidung, wenn zum Beispiel auf dem Kleidung ist gelb und blau zusammen. Oder das war sogar die Situation, wann die Wäsche auf dem Balkon trocknen und jemand auf der Straße hat gesehen, dass okay, diese Wäsche sind auch blau und gelb und hat das auf die Polizei gesagt. Ich kann nur sagen, dass das ist toll, dass viele Menschen jetzt wissen mehr über die Propaganda in der Schule und dass systematische Indoktrination von Kindern ist ein deutliches Warnsignal. Das zeigt, dass der Staat versucht, Kontrolle nicht nur über die Gegenwart, sondern auch über die Zukunft zu gewinnen. Und gleichzeitig deutet sie darauf hin, dass die politische Führung der Jugend, die Generation misstraut und sie nicht versteht,